Lohnenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen zum politischen Salon im Kulturhaus Dacher-Röden in Erfurt. Unsere Frage heute: Die Energiewende, rettet sie uns die Zukunft? Ich bin Ulrich Böhme und begleite Sie durch den Abend. Meine Gäste sind Susanne Götze, Journalistin und Autorin, zum Beispiel des Buches Die Milliardenlobby, wer uns von Öl und Gas abhängig macht. Guten Abend, Susanne Götze. Robert Bednarski, seit vielen Jahren im Bund für Umwelt und Naturschutz, also im BUND, aktiv und auch verantwortlich, jetzt hier als Mitglied des Arbeitskreises Energie des BUND Thüringen. Begrüßen Sie mit mir Robert Bednarski. Und Markus Bogocek, Unternehmer aus Südthüringen. Er war Geschäftsführer der Metalluschen GmbH in Neuhaus-Schierschnitz, ist noch für das Unternehmen tätig und arbeitet auch für andere Unternehmen. Und er ist Vorsitzender der Diözesangruppe Erfurt des Bundes katholischer Unternehmer. Einen schönen guten Abend, Markus Bogocek. Wir wollen vor allem mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte und warten, bis meine Kollegin Galina Haag mit dem Mikrofon zu Ihnen kommt. Bitte stellen Sie konkrete Fragen, soweit möglich, die auch von unseren drei Gästen hier beantwortet werden können. Frau Götze, was hat Sie denn bewegt, sich mit Klima und Energie zu beschäftigen?
Hallo, schönen guten Abend erstmal und ich freue mich, dass Sie Interesse an dem Thema haben. Wir werden ja gleich noch hören, ob es jetzt gerade viel Interesse oder wenig daran gibt. Ich glaube ja, dass nicht nur ich daran interessiert bin, sondern eigentlich die Mehrheit auch der Deutschen und auch der Europäerinnen und Europäer. Und gerade jetzt ist es wichtig, dass wir darüber reden. Ich habe schon vor über 20 Jahren angefangen, für das Thema Klimaschutz und Energiewende mich zu interessieren und habe das vor allen Dingen immer journalistisch begleitet. Eigentlich kam es so aus dieser Bewegung, der Antiglobalisierungsbewegung heraus und dann Sozialforen etc. Und dann hat sich ja langsam Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen das Energiewende-Thema rausgeschält. Und seitdem bin ich eigentlich dabei. Und ich sage immer, ich habe schon über das Thema Klimaschutz geschrieben, als es noch out war, dann immer noch, als es in war und jetzt wieder, als es out war und jetzt wird's wieder in. Also ich habe schon so ein paar Auf und Abs des Themas mitgemacht und denke, kann da ein bisschen aus der Historie auch plaudern.
Mit welchem Ergebnis? Also haben Sie viele Artikel geschrieben, haben Sie auch Bücher geschrieben? Eins wissen wir ja.
Genau, also ich habe insgesamt schon, ich habe neulich mal gezählt, 10 Bücher schon geschrieben zu dem Thema. 5 zusammen mit meiner Kollegin Annika Jöris. Und vielleicht nur ganz kurz zu den letzten 2 Büchern, weil die auch das Thema ein bisschen heute Abend betreffen, Energiekrise, Iran-Krise und wie dann die Energiewende damit zusammenhängen. Wir haben letzten Mai ein Buch rausgebracht, also die Milliardenlobby, was Sie schon erwähnt haben. Und da geht es so ein bisschen um diese fossilen Lieferketten. Also wo wird eigentlich Öl und Gas gefördert? Wie kommen sie dann zu uns? Durch welche Händler geht das durch? Durch welche Hände? Wo landen die Profite? Und warum ist es eigentlich, also wo blockieren diese Akteure im Grunde die Energiewende, um weiter Profite zu machen? Das ist so ein bisschen das Thema. Und dann haben sich aber im Grunde die Entwicklung überschlagen im vergangenen Jahr, sodass wir, als das Buch im Mai rauskommt, hatten wir dann halt schon einen Trump an der Regierung in den USA, also einen Klimawandelleugner, und wir hatten eine Merz-Regierung mit Katharina Reich etc. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen noch was nachlegen. Alles, was wir in diesem Buch geschrieben haben, scheint sich jetzt nicht nur zu bewahrheiten, sondern sich auch wirklich zuzuspitzen. Und dann haben wir mit Annika unsere erste Streitschrift geschrieben. Das ist dann die Sicherheitslüge. Die kam dann im Oktober raus, weil wir hatten wir mussten uns so richtig, wie sage ich mal, mussten es richtig rauslassen, weil wir hatten das Gefühl, also alles, was wir da beschrieben hatten als Zukunftsszenario, es kommt doch schneller, als wir gedacht haben. Und im Grunde ist es jetzt, es kam im Oktober raus, die Sicherheitslüge, und jetzt, ein paar Monate später, muss ich sagen, genau das, also auf der ersten Seite der Sicherheitslüge beschreiben wir das Szenario der Straße von Hormuz, und das im Oktober. Und das muss man natürlich sagen, dass wir als Journalisten und Journalisten jetzt nicht irgendwie Hellseher sind oder so, sondern wir lesen uns halt die Analysen durch, beispielsweise von der Internationalen Energieagentur, und die warnt ja schon seit Jahren vor diesem Szenario. Also im Grunde haben wir das aufgegriffen und nochmal durchbuchstabiert.
Und wenn Sie jetzt auf die 20 Jahre zurückblicken, haben Sie das Gefühl, dass Sie auch was bewirkt haben?
Das ist eine gute Frage. Das kann man als Journalist vielleicht nicht so gut sehen wie als Politiker oder als Politikerin oder wenn man eine Bürgerinitiative hat oder so. Weil jetzt mittlerweile kann man ja ganz gut messen, wer einen liest oder nicht. Das konnte man ja in Printmedien nicht. Jetzt bei Online-Medien kann man ja sehen, wie viele Klicks und so weiter. Und es kommt so ein bisschen eben auf diesen Interessen, also kommt darauf an, wie groß das Interesse in der Gesellschaft ist. Und vor ein paar Jahren zum Beispiel wurden meine Beiträge unglaublich stark gelesen, hatte ich das Gefühl. Jetzt ist es wieder ein bisschen weniger, aber es wird jetzt wieder ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Und ich denke schon, dass man mit Recherchen und auch das Aufdecken von Lobbystrukturen, also wo sie als normaleren Bürger und Bürger, also wo sie das einfach gar nicht durchsteigen können, weil Lobbys halt eher im Dunkeln hinter den Kulissen agieren, da sind wir als Journalistin einfach gefragt, das offen zu legen. Und ich würde schon behaupten, dass das schon was macht und dass quasi beispielsweise die Gaslobby oder die Klimabremserlobby mittlerweile allen Begriff ist. Und ich glaube schon, dass wir da eine Aktie dran haben mit Annika Juris. Ja.
Herr Bittnarski, Sie waren Landesvorsitzender des BUND in Thüringen, auch Kreisvorsitzender in Erfurt. Da liegt es nahe, dass Sie sich mit Klimaschutz befasst haben. Aber was verbindet Sie speziell mit dem Thema Energie?
Schon als 12-Jähriger, 14-Jähriger in der Zeit habe ich in der Schule, und das war damals die Hauptschule, mich aufgrund der Motivation unseres Rektors in der Physik, im Physikunterricht mit allem Elektronischen, Elektrischen beschäftigt. Das heißt, als Schüler habe ich mich schon freiwillig mit Elektrizität beschäftigt, hat mich einfach fasziniert. Dann habe ich Elektriker gelernt, dann wurde ich Elektroingenieur, dann wurde ich Berufsschullehrer, auch nach einer gewissen Ingenieurzeit als Energietechniker für Energietechnik, aber auch soziologische Zusammenhänge. Denn als Lehrer muss man 2 Studiengänge machen, weil man 2 Unterrichtsfächer zu bedienen hat. Und da habe ich privat mehr getan als normal, nämlich auch Soziologie studiert für mein Unterrichtsfach. Wirtschaftskunde, Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, also Politik im weitesten Sinne, aber nicht Parteipolitik, sondern wie unser System funktioniert. Und parallel dazu, während des Studiums, in den 70er Jahren war der Club of Rome, Grenzen des Wachstums, ganz groß. Dann haben wir als Umweltsoziologie, das war damals in den Anfängen, dann auch den Bericht einer großen Kommission in Amerika, Global 2000, gelesen. Das Buch konnte man nur unter dem Tresen oder dem Tisch bekommen, also es war nicht öffentlich. Und dann wurde der Zustand der Welt, der Meere, der Atmosphären, des Bodens und so weiter schon analysiert. Und das hat mich angestachelt, da dann privat weiterzuarbeiten. Und das kann man natürlich nur in einem großen Umweltverband. Und da bin ich dem BUND beigetreten. Und relativ schnell dann auch in Funktionen gelangt. Wenn man 2, 3 gute Sätze zusammenhängend sagt und vielleicht auch beweist, dass man analytische Kraft hat, dann wird man auch schnell ja zur Leitfigur. Aber das ist alles nichts, wenn nicht die ehrenamtlichen Mitglieder dabei sind. Ich sehe hier ein Mitglied von uns, der uns auch aktiv unterstützt hat während meiner Stadtverbandszeit. Und hier in Erfurt natürlich auch, oder vorher in Schleswig-Holstein, ich komme aus Schleswig-Holstein seit 15 Jahren hier in Erfurt, habe ich auch in Facharbeitskreisen des BUND mitgearbeitet, auf der Bundes- und auf der Landesebene. Und insbesondere dann eben aufgrund des Berufes im Bundesarbeitskreis, und das sind wissenschaftliche Arbeitskreise, wo Physiker, Chemiker, Biologen, weiß ich, jede Profession, je nach Fachgebiet vertreten sind aus den Bundesländern, in dem Bundesarbeitskreis Energie. Und ganz zum Schluss, jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, muss man seine Delegierten, die ja einmal im Jahr dann in Bad Hersfeld aus aller Herren Länder, Bundesländer, dann die Leitlinien des Verbandes auch mit beschließen, ist es mir gelungen, als Thüringer Antragsteller einen wissenschaftlichen Arbeitskreis mitzugründen, sozialökologische Transformation. Und die befassen sich insbesondere mit dem, warum schaffen wir es denn nicht, endlich nachhaltig zu werden? Und das hat nichts mit Technik zu tun und auch nichts mit Ökonomie. Das sind natürlich auch alles wichtige Dinge und Faktoren, sondern da geht es um gesellschaftliche Konflikte, Interessenskonflikte, Machtressourcen, die die einen haben und die anderen nicht. Meine Vorrednerin hat es ja auch schon so anklingen lassen.
Herr Bogoczek, was ist denn der Bund katholischer Unternehmer?
Ja, der Bund der katholischen Unternehmer, da haben sich Unternehmer 1949 zusammengetroffen, um die katholische Soziallehre dann auch in aktives Handeln umzusetzen. Und seitdem arbeitet der Bund sehr erfolgreich an und mit der sozialen Marktwirtschaft. Es geht einmal um Austausch bei den Unternehmern bei ganz konkreten Fragestellungen. Wie setzen wir das am Ende des Tages dann auch in den Unternehmen, in den Firmen um? Und da sind wir auch schon beim Thema, denn ich arbeite da in der Industrie, wo der Klimawandel am Ende des Tages dann umgesetzt werden muss. Und zwar so, dass er in die Prozesse mit reinpasst, dass die Produkte die entsprechende Qualität auch am Ende des Prozesses haben und dass er so sozialverträglich auch umgesetzt werden kann in den Unternehmen. Und dass wir eben am Ende des Tages das machen müssen von mittelständischen Unternehmen aus, das ist immer noch die größte Anzahl in Deutschland, die eben nicht an der Spitze einer Lobby sitzen, sondern Verbraucher sind, wie Sie eben zu Hause auch, nur mit ein bisschen mehr Umfang.
Metalluschen klingt so ein bisschen nach Metall, also das klingt auch nach viel Energieverbrauch, viel Strom. Wie viel verbraucht denn Ihre Firma?
Also die Metalluschen ist ein Wortspiel aus Metal und Solution, Metall und Lösung. Die Firma hat sich spezialisiert auf die Zerspannung von Metallen. Ich kann es vielleicht ein bisschen besser begreiflich machen an den aktuellen Unternehmen, wo ich gerade tätig bin. Das ist die Alupro, die machen das Gleiche mit Aluminiumprofilen, haben aber hier noch Oberflächenveredelung dabei, Eloxal, also eine Verdichtung der Oberfläche im Aluminium, als auch eine Pulverbeschichtung. Und wir verbrauchen im Jahr so 388.000 Kilowattstunden, also etwas über 100 Haushalte ungefähr im Jahr, was wir hier haben.
Welche Folgen hat die aktuelle Energiekrise nun für Ihr Unternehmen und für Ihre Beschäftigten?
Naja, das große Thema ist natürlich bei uns immer, wenn die Kosten steigen für die Herstellung, wie kriegen wir diese Kosten wieder in unserer Kette weitergeben? Das ist die Frage Nummer eins. Und da wir auf dem globalen Markt tätig sind, konkurrieren wir natürlich auch mit Unternehmen, die zum Beispiel in der Türkei fertigen. Das heißt, wir müssen uns hier die Frage stellen, wie können wir unsere Prozesse so aufstellen, dass wir A, den Energieverbrauch möglichst weit reduzieren können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie stemmen wir diese Investitionen? Das ist für ein mittelständisches Unternehmen, das in der Regel klassisch Hausbank finanziert, ist immer nicht ganz so leicht, Investitionen in Energiesparprojekte zu tätigen. Und bis zu der Frage hin, ob wir eben verschiedene Prozesse gar nicht mehr anbieten können in Zukunft.
Und haben Sie selber ein Windrad aufgestellt oder haben Sie Solarzellen auf dem Dach, um das ein bisschen auszugleichen?
Ja, also in den aktuellen Unternehmen ist es so, dass wir gerade jetzt erst eine Solaranlage in Planung nehmen. Wir sind in dem Gebäude in Miete, wo gerade produziert wird. Ansonsten sind wir enger in Prozessen auch, die ich über die IHK begleite, wenn es um Genehmigungen von Windrädern geht. Das ist wahnsinnig komplex und auch emotionsbelastet bei Anwohnern auch. Es ist wirklich in der Tat schwierig für solche Unternehmen, solche Projekte auch durchzukriegen, zumal die Planungszeiten wirklich über mehrere Jahre gehen. Dann hat sich eigentlich das Produkt schon lange wieder wiederholt, wenn dann die Baugenehmigung endlich vorhanden ist.
Sie haben ziemlich viele Pendler in Ihrer Belegschaft. Wie gehen die jetzt damit um?
Ja. Dazu muss man sagen, wir produzieren im ländlichen Raum. Das heißt, eine Anreise von 20, 30 Kilometern ist normal, dass hier sind. Busverkehr ist eingeschränkt verfügbar. sehr eingeschränkt, wobei auch hier wir das Glück haben, in Neuhaus-Schierschnitz einen Schichtbus zu haben, kommt auch selten vor, dass man das anbieten können, die öffentlichen Verkehrsmittel auch in einem Dreischichtbetrieb auf dem Land nutzen zu können. Und die gestiegenen Spritpreise steigen natürlich eins zu eins bei den Mitarbeitern durch. Und je nachdem, ob sie jetzt im Helferbereich arbeiten, ist das natürlich dann auch schon ein größerer Einschnitt dann für die Mitarbeiter.
Herr Bednarski, was würden Sie den Mitarbeitern sagen, wie Sie das Problem lösen können?
Das Problem ist nicht individuell zu lösen. Auch Sie als Betriebswirtschaftler können das Problem nicht lösen, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Und das ist sehr konfliktreich, weil die Interessen unterschiedlich sind. Wenn wir einen besseren ÖPNV hätten, und den müssen wir ohnehin auch aus Klimaschutzgründen herstellen, und wenn der sogar noch elektrifiziert wäre, dann hätten wir die Benzin- und Dieselpreisprobleme nicht. Wenn wir eine Energiewende, und ich möchte es nicht nur auf die Energiewende beschränken, wenn wir eine sozial-ökologische Transformation hätten, die die drei Zielkonflikte, die es ja gibt, nämlich Akzeptanz des Wandels, man muss als Mensch oder als Gruppe oder als Staat oder als transnationale Vereinigung Europa, muss man bereit sein, sich anzupassen, zu verändern, und zwar nicht aus Druck, weil da geopolitisch irgendwas passiert, sondern weil man Einsichten hat, Einsichten naturwissenschaftlicher Art, dass wir mit unserer fossilen Industriegesellschaft, die wir seit 200 Jahren, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, rasant auf den Weg gebracht haben, mit so viel Massenprodukten und so viel Bullshit, der da auch erzeugt wird, aber das mögen andere anders sehen. Das heißt, wenn wir eine komplett andere Industriegesellschaft wären, dann hätten wir die Probleme nicht. Dass wir natürlich nicht von heute auf morgen aus diesen Faden, die wir ja mal vor 100 Jahren angelegt haben, rauskommen, das ist mir doch auch klar. Aber ich komme ehemals aus Schleswig-Holstein, und die Dänen haben nach der ersten Erdölkrise die Konsequenzen gezogen. Die Wärme und die Energieerzeugung in Dänemark ganz anders aufzuziehen. Wir Deutschen, ja, wir haben billiges Gas aus Russland, und manche wollen sogar jetzt wieder das Gas, obwohl das ein Diktator ist, der da Kriegsverbrechen macht, wollen Gas aus Russland beziehen. Hauptsache, sie können ihren alten Lebensstil weiterführen. Und diese Dinge mal zu durchdenken, und nicht nur Einzellösungen, die kurzfristig natürlich auch gemacht werden müssen. Ich würde natürlich jetzt als Bundesregierung auch nicht alle subventionieren mit der Gießkanne. Mich braucht man nicht subventionieren, weil ich habe eine halbwegs vernünftige Rente. Auch in der Corona-Zeit, die 300 Euro, die hätte man mir nicht geben müssen. Sondern ganz gezielt betriebswirtschaftlich notwendige Dinge tun, damit unsere Wirtschaft nicht total in Eimer geht. Aber ich verlange von Unternehmern auch, dass sie, wenn sie dann in Thüringen keine Windmühlen haben wollen, was ich ja auch zur Kenntnis nehme, dann siedeln sie doch bitte nach Schleswig-Holstein oder nach MacPom. Wenn ihre Anlagen abgeschrieben sind, dann kriegen sie preiswerte Energie. Also es gibt Handlungsmöglichkeiten, sowohl individuell, aber es muss eigentlich systemisch gesteuert werden durch Politik und unsere Parteipolitiker. Und ich mache kein Bashing. Als völlig unabhängig denkender Mensch, materiell unabhängig, fachlich, glaube ich, einigermaßen versiert, ich würde die ganzen Prozesse ganz anders machen. Ich glaube, das jetzt darzustellen, im Laufe des Abends noch, in Ansätzen.
Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingreifen. Natürlich sind immer Überlegungen da, dann muss man eben den Produktionsstandort verlegen. Aber so einfach ist es dann auch nicht. Man hat mindestens eine soziale Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber. Ja, ich weiß nicht, ob wir mit Strafen wirklich weiterkommen. Ich glaube, das ist das Kernproblem, warum wir im Klimawandel nicht weiterkommen. Also erstens mal glaube ich, dass wir die Lösung in der Industrie finden können und auch finden werden. Die ist Teil des Problems, aber auch Lösung des Problems, die Industrie. Und dass Leute hier nicht sofort himmelhoch jausten sind, wenn sie Windkrafträger sehen. Das liegt auch an oft einer Desinformation der Menschen vor Ort, was da wirklich passiert. Das können wir nur in einem guten gemeinsamen Miteinander lösen und den Mitarbeitern die Angst nehmen und den Menschen, dass wenn wir investieren, dass wir tätig werden in einen Wandlungsprozess, das nicht angstgetrieben machen, sondern eben positiv gestimmt. Auch das wird einen neuen Wirtschaftszweig geben, auch da werden neue Arbeitsplätze entstehen. Und es ist im Gegenteil, es ist nichts Schlimmes, sondern es ist sogar was sehr, sehr Gutes, was da auf die Menschen darauf zukommt. Ich sehe den Klimawandel ehrlich gesagt schon so, dass man den positiv auch nutzen kann als Schwungrad. Und wenn wir da gemeinsam dran arbeiten und eben dieses Bashing nicht machen, dann sind wir da auf einem ganz großen Weg, das zu machen und den Menschen die Angst einfach davon nehmen, dass wir wieder zurück in die Steinzeit fallen. Das stimmt nämlich nicht.
Frau Götze.
Ja, ich wollte nur fragen, weil ich kenne Beispiele von Unternehmen, genauso wie Ihren in Brandenburg beispielsweise. Die haben sich schon längst, müssen gar kein Windrad aufstellen, sondern Solarpaneele auf die Dächer gepackt und haben Wallboxen angebracht und ihren Mitarbeitern gesagt, okay, wir machen ein Leasing von Elektroautos beispielsweise. Also die sind jetzt in der Krise überhaupt nicht betroffen, weil halt die Unternehmen selber ihnen eine Möglichkeit bieten, vor Ort auch zu laden. Und somit haben die im Grunde gar keine Spritpreise und auch gar keine Ausgaben im Grunde fürs Tanken, also dann oder fürs Laden. Das finde ich zum Beispiel eine spannende Lösung, dass quasi so ein Unternehmen, also durch erneuerbare Energien und dadurch, dass es selber zum Stromproduzenten wird, im Grunde seinen eigenen Mitarbeitern auch so einen Mehrwert bieten kann. Deswegen ist die Frage, geht das nicht bei Ihnen oder sind einfach die Investitionskosten noch zu hoch? Weil es gibt ja auch Förderungen dafür. Wo hakt es da?
Es kommt immer darauf an, wie viel Energie Sie wirklich dann auch in der Firma, zu welchen Zeiten Sie verbrauchen. Konkret in den Fall in Thüringen kann ich das sagen, weil wir eben auch Wallboxen aufstellen möchten, dass aber dann das ganze für das ganze Industriegebiet das Trafohäuschen ausgebaut werden muss. Das ist auch wieder dann wieder mehrere Firmen angeschlossen, da müssen dann alle wieder zustimmen. Das kostet auch eine entsprechende Investitionssumme dann zu tätigen. Es ist nicht nur die reine geförderte Maßnahme, sondern das Drumherum der Infrastruktur. Deshalb auch da ist es wichtig, dass wir als Unternehmer miteinander sprechen und gemeinsam diese Projekte planen, dass eben kleine Firmen dann auch mitziehen können. Weil wenn sich dann alle dafür entscheiden, ist es schon wieder eine andere Hausnummer.
Aber es ist möglich und Sie sind im Gespräch mit den Umliegenden.
Genau, das ist möglich und es ist im Gespräch. Und es ist sozusagen ja auch erstmal die niedrigschwelligste Einstieg, erstmal daran zu kommen, die ersten Tätigkeiten zu unternehmen.
Weil halt so eine Solaranlage auf dem Dach, also gerade von Unternehmen, das rechnet, amortisiert sich unglaublich schnell schon innerhalb von ein paar Jahren und danach hat man ja auch geringere Stromkosten. Also wenn man dann noch vielleicht Batteriespeicher etc. dazu packt, das hat ja wirklich unglaubliche Vorteile und gibt einfach ganz viele Unternehmen aus Gründen, die eben genau darin investiert, weil sich so schnell amortisiert. Deswegen war ich jetzt. Und dann hat man auch das Problem mit den Pendlern im Grunde nicht mehr. Oder zum Beispiel auf einen Elektrobus, wenn Sie sagen, Sie haben so einen Schichtbus, was ich ja auch großartig finde, dass nicht jeder mit seinem Auto da hinfahren muss, kann man ja auch einen Elektrobus anschaffen. Ich weiß, auch wieder eine Anschaffung, ne? Aber auf längere Sicht, weil wir wissen ja nicht, wann diese Energie oder also Öl- und Gasmarktkapriolen irgendwann mal aufhören. Ne? Also perspektivisch wäre es ja wirklich, also gerade jetzt der Moment, darauf zu setzen, vielleicht auch die anderen Unternehmer zu überzeugen davon.
Ja, Sie haben ja viele Beispiele jetzt aufgezählt, die auch hier wirklich schon weit umgesetzt werden bei vielen Unternehmern. Man sieht ja, dass die Unternehmer sich den Aufgaben dann auch stellen und in die Investition hier gehen. Und wie gesagt, das ist aber erst der erste Schritt, der kommen muss. Die wirklich schwierigen Fragen werden dann wirklich werden, wie man das in der Stahlindustrie zum Beispiel umsetzen kann. Das sind dann die großen Herausforderungen, die kommen noch. Aber ich finde, gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auch der Region sehr verbunden sind, die Menschen, die bei ihnen arbeiten, sehr verbunden sind, die tun schon sehr viel und aus einer kleinen Stellung heraus. Das muss man wirklich auch mal positiv erwähnen, dass da keine Verweigerungshaltung auch ist bei den Unternehmern.
Aber ich finde das wirklich spannend, weil ich habe mich auch gefragt, als Sie es vorhin erzählt haben, wie Ihr Betrieb funktioniert etc. und was Sie herstellen, da frage ich mich, also kann man da auch nicht nur mit den Solarpanelen auf dem Dach und beim Stromverbrauch, sondern kann man da auch im Prozess der Herstellung quasi auf Erneuerbare umstellen? Ich weiß nicht, was es bei Ihnen ist. Ist es bei Ihnen Gas, was Sie nutzen? Kann man das durch Wasserstoff perspektivisch ersetzen? Oder wo sind da Potenziale für Energie einsparen, also Effizienz? Genau, weil das ist ja die Frage auch bei Stahl. Also wir haben ja Duisburg, das wird ja schon in die Richtung umgestellt, grüner Stahl etc. Da gibt es ja auch Lösungen. Ja, ich weiß, mit großen Subventionen noch verbunden. Aber es gibt ja erste Ansätze. Und wie ist das bei Ihnen denn?
Ja. Also sprechen wir jetzt rein von dem Bereich der Zersparnung. Ist es Strom, das wir verwenden? Da ist mit einer PMV-Anlage wirklich auch schon viel getan. Hier ist eher die Frage, die ganzen Kühlschmierstoffe. Wir haben sehr viele Kühlmittel, kühlende Spindel, die wird warm in einem Verarbeitungsprozess, die muss immer gekühlt werden. Es wird für den Verarbeitungsprozess viel Druckluft verwendet. Das ist eigentlich die schlechteste Energieform, die man verwenden kann. Da gibt es in dem Prozess schon viele Fragen und Ansätze, Gott sei Dank auch, wo man drauf eingehen kann und den Prozess verschlanken kann. Problem ist immer, wenn das alle Unternehmen weltweit machen, ist das immer eine gute Geschichte. Wir stoßen immer dann auf Probleme, wenn wir mit einem Ungleichgewicht auf dem Markt agieren müssen. Also wenn im globalen Wettbewerb eben das nicht gefragt ist, weil die Investitionskosten so einer Maschine werden dann natürlich dann auch höher. Noch viel schwieriger wird dann die Frage, wenn ich in der Oberflächenveredelung unterwegs bin, wo sowohl Gas, Strom als auch Druckluft verbraucht wird, das auch dann, wenn die Maschine gar nicht produktiv arbeitet, also keine Teile rausfallen, weil verschiedene Chemikalien in den Becken, die müssen permanent beheizt werden, die müssen permanent belüftet werden, dass die Sache funktioniert. Da ist es natürlich dann schon wieder eine ganz andere Frage, was hier noch gemacht werden kann. Sie haben es aber gerade angesprochen, Thema Wasserstoff in vielen Bereichen kann der ein oder andere Bereich ein Lösungsansatz sein. Sonneberg ist da mit dem Hyson-Institut auch wirklich ein Vorreiter. Das ist ein Institut, das beschäftigt sich damit, Entwicklungen aus den Universitäten in die Betriebe reinzukriegen, dass diese praktisch das aktiv in ihren Prozessen einbinden können und hier ein Know-how-Transfer auch stattfinden kann. Und solche Projekte bräuchten wir viel mehr, und zwar verteilt in der Fläche, nicht zentralisiert irgendwo.
Aber Wasserstoff produzieren verbraucht ja auch wieder unheimlich viel Energie.
Genau, auch eine sehr teure und edel Champagner der Energie. Erzeugung. Das wissen wir auch, dass man Überschussstrom, der nicht unmittelbar gebraucht wird, natürlich auch in Wasserstoff umwandeln kann. Aber davon auszugehen, dass jetzt Wasserstoff jetzt die Lösung aller Energieprobleme ist, das ist im Grunde genommen Bequemlichkeit aller, die in ihren alten Prozessen bleiben wollen. Egal, ob sie Autos fahren wollen oder Wasserstoff zum Heizen nutzen. Sie werden eher für Flugzeuge, für Schwerlastindustrie, für Stahlerzeugung, Chemie. Wasserstoff ist so kostbar aufgrund der schlechten Wirkungsgrad und damit auch sehr teuer. Woher kommt er? Wollen wir uns wieder abhängig machen von Tunesien, von weiß ich wo, aus Nahost, wo man vielleicht ein bisschen günstiger Wasserstoff herstellen kann? Also auch geopolitisch spielt da eine Rolle, wenn wir das nicht im eigenen Lande erzeugen können wollen, weil wir die Windräder nicht haben wollen. Um vielleicht nochmal zu ergänzen, natürlich bin ich auch dafür, Akzeptanz zu erzeugen. Und Akzeptanz macht man auch soziologisch und gesellschaftspolitisch. Und nicht nur durch gut zureden und alle nett und friedlich miteinander sein, sondern ich muss auch wirklich den sozialen Ausgleich vorher schaffen, bevor ich Wenden in der Energiewende, Landwirtschaftswende oder sonst was mache. Aber das nur mal als Nebensatz. Nee, Wasserstoff haben wir nicht. Wir wissen nicht, in welcher Menge. Wir wissen zwar den Bedarf für die speziellen Industrien. Für die müssten wir es erzeugen, aber dann möglichst europaweit, innerhalb Europas, um nicht wieder geopolitisch abhängig zu werden. Und er wird wahnsinnig teuer werden, sodass wir alle unseren Grips anstrengen müssen, so viel wie möglich zu elektrifizieren. Nur da, wo es chemisch oder vom Prozess, von der Prozesstechnik nicht geht, für die müssten wir Wasserstoff herstellen, um auch abgeschalteten Strom zum Beispiel umzuwandeln. Es ist systemisch zu denken. Und bitte, das höre ich jetzt auch wieder aus dieser betriebswirtschaftlichen Diskussion, die ich nicht abwürge und auch nicht minderwertig erachte. Jeder soll und muss beginnen. Aber es fehlt mir die Steuerung, die konsistente Steuerung durch Rahmenvorgaben, nicht bis ins letzte Betriebsdetail. Darum geht's überhaupt nicht. Und diese Steuerung ist in einer pluralen Gesellschaft mit unterschiedlichen Interessen und auch Wirtschaft ist nicht überall gleich stark. Es gibt die Konzerne, es gibt die großen Mittelständler, die stehen im Wettbewerb, auch mit internationalen Dingen. Aber das war schon immer so in der Republik. Der Schiffbau war zum Beispiel auch immer getrieben von Preisdumping aus China, aus woher auch die Schiffe auch sonst immer hergestellt kamen. Gegen die kann man nicht konkurrieren. Da kann man nur außen, im Außenbereich Zölle erheben. Oder wer im Vergleich zu unseren Umwelt- und Sozialstandards produziert, in der Welt, wo auch immer, der muss, wenn er hier Produkte einführen will, eben durch Zölle. Und ich bin kein Trumpianer. Ganz gezielte Zölle dazu gebracht werden, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit bleibt. Also es ist sehr, sehr komplex, das ganze System.
Ich will Sie schon mal zwischendurch ermutigen, sich zu Wort zu melden, Ihre Fragen zu stellen. Kam jetzt ja schon eine kurze Wortmeldung. Sie hatten zum Mikrofon gegriffen, wollten, glaube ich, noch was sagen, aber sehr gern auch Fragen von Ihnen.
Ja, also ich wollte noch mal ganz kurz drauf eingehen auf den Wasserstoff. Das ist natürlich richtig, dass der Wasserstoff jetzt nicht in breiter Masse überall eingesetzt werden kann. Das macht auch gar keinen Sinn. Er wird aber eine deutlich bessere Rolle haben in der Industrie und das wird in der nächsten Zeit auch massiv umgesetzt werden, weil man ihn dann auch gut transportieren kann und es macht in verschiedenen Weisen Sinn. Sie haben es angesprochen, man kann eben diese Energie, die ich momentan produzieren kann, einfach zwischenspeichern. Wasserstoff hat auch die schöne Eigenschaft, dass reiner Sauerstoff produziert wird beim Verbrauch. Den kann ich auch wieder nehmen. Wenn ich den filtern kann, kann ich den auch sogar in Krankenhäuser für die Beatmung zum Beispiel einsetzen. Was ja auch gerade an der Testanlage gearbeitet wird. Der zweite Punkt, mit Zöllen kann ich die inländische Industrie eben nicht schützen. Wir haben 80% unseres Exportvolumen ist aus der Industrie heraus. Also unser Markt findet dann eben in anderen Ländern statt, leider auch in Ländern, die Energiewende nicht so ernst nehmen, wie sie es sollten. Das heißt, Zölle bieten der deutschen Industrie keinen Schutz. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Lösungen finden, die wirtschaftlich sinnvoll sind, die eben die deutsche Wirtschaft auch als wirklich Vorbildfunktion dann etablieren, dann ziehen auch andere Länder mit hinterher.
Frau Götze, Sie hatten von Ihrer Berichterstattungskarriere in Sachen Klima und Energie berichtet. Erst hat es keinen interessiert, dann hat es viele interessiert, dann kam wieder mehr Kritik rein. Jetzt denken Sie, wird das Thema wieder mehr interessieren. Was ist denn schiefgelaufen in den letzten Jahren? Wie konnte sich sozusagen die Erzählung, dass es vielleicht dann doch keinen Klimawandel gibt und dass der Mensch eigentlich damit gar nichts zu tun hat, wie konnte sich das wieder nach vorne drängen? Was denken Sie?
Genau, also es ist ja erstmal, also was erstmal positiv, um erstmal was Positives zu sagen ist, als ich angefangen habe, so in Anfang der 2000er über Klimaschutz oder Energiewende zu berichten, hat das im Grunde nur eine sehr kleine Bubble interessiert und auch unter Journalisten und Journalistinnen war man da ziemlich einsam auf weiter Flur. Und das ist schon ein großer Unterschied zu dem, wie es heute ist. Also heute gibt es Umwelt- und Klimaseiten in Tageszeitungen, es gibt eigene Ressorts, die das bearbeiten und im Grunde spielt das Thema Klimaschutz von der Wirtschaft über Wissenschaftsressort, also in Zeitungen jetzt, bis hin zu Kultur, also überall im Grunde, selbst beim Sport spielt das eine Rolle. Das heißt, es ist absolut präsent und das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass wir 2015 den Pariser Weltklimavertrag hatten. Das heißt, 200 Länder haben offiziell das als Problem anerkannt und diesen Vertrag geschlossen. dieses Abkommen geschlossen und danach hat die Energiewende wirklich auch an Fahrt aufgenommen. Es war auch ein Signal an die Märkte, an die erneuerbare Energienindustrie etc. Und dann kam 2018, 2019 eben die Klimabewegung, die es ja so vorher im Grunde überhaupt nicht gab, also Stichwort Luisa Neubauer etc., ne? Also in Deutschland, aber auch europaweit. Es gab Massendemonstrationen 2019 im September, waren Millionen Leute auf der Straße, kann man sich jetzt fast gar nicht mehr vorstellen. Also das heißt, das Thema, was diese Bewegung oder was das aber geschafft hat, also Weltklimaabkommen plus Hochlauf der erneuerbaren Energien plus Klimabewegung, ist, dass dieses Thema trotzdem im Mainstream angekommen ist. Das will ich trotzdem sagen. Also im politischen Mainstream, es kann sich kein Politiker mehr leisten, nicht mehr darüber zu sprechen und im Grunde auch kein Unternehmer oder keine Unternehmerin. Das heißt, es ist wirklich ein ganz anderes Bild als vor 20 Jahren, als ich angefangen habe. Das ist erstmal das Positive. Gleichzeitig, ich bin ja eigentlich auch vom Hause aus Historikerin und wenn man so sich historische progressive Bewegung anschaut, wie sie entwickelt haben oder wenn neue Ideen oder Veränderungen oder Transformationen es gab, war es immer so, man hat eine progressive Bewegung und die produziert wieder eine Gegenbewegung. Ja, das ist immer so, dass es quasi immer ein Rollback gibt, weil natürlich die sogenannte andere Seite, in dem Fall halt Klimaleugner und ich sage jetzt mal labidal die fossile Lobby, das heißt alle die, die im Grunde mit der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle Geld machen, die ganze Sache verzögern wollen und versuchen einfach ein Gegengewicht zu stellen. Und in der Phase sind wir jetzt zum Teil, nicht ganz, also ich würde sagen, es ist auch nicht so schwarz-weiß, aber wir haben schon einen gewissen Rollback von dieser Seite, die quasi diese Energiewende und Klimaschutzbewegung in den Gesellschaften stoppen will. Aber ich glaube, dass auch diese Seite weiß, dass sie im Grunde nicht mehr stoppen kann, sondern nur noch verzögern. Aber sie setzen trotzdem ganz stark auf dieses Verzögern. Und ich glaube, dass das gerade jetzt kommt, hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist auch daran zu sehen, dass wir halt Polykrise sind im Grunde seit Corona. Also erst Corona, dann Ukraine-Krieg, eine Energiekrise. Und es ist immer schwierig, in Krisen progressive Ideen oder Veränderungen voranzubringen. Die Leute bleiben dann lieber beim Alten, wollen keine Veränderungen, sind verängstigt. Und es gibt immer die Populisten, die Krisen eben ausnutzen. Wissen wir alle, vor 100 Jahren haben wir alle noch deutlich vor uns, was da passiert ist. Also Populisten nutzen das aus für ihre Sache. Und genau das passiert in Richtung also AfD beispielsweise oder auch Trump, haben wir alle schon genannt. Das ist so meine bisschen so historische Analyse, warum das gerade jetzt passiert. Gleichzeitig, was aber vielleicht anders ist als bei anderen, auch vor 100 Jahren mit dem Faschismus, der dann quasi auf ganz Europa übergeschwappt ist oder so, was jetzt anders ist, glaube ich, ist, dass wir weltweit einfach diesen Hochlauf an erneuerbaren Energien haben. Und ich kann das gar nicht genug betonen, wenn man sagt, ja, hier interessiert sich irgendwie keiner mehr für die Energiewende. Das ist, also erstens stimmt das nicht und zweitens ist das auch eine Erzählung, würde ich sagen, von eben diesen Populisten, dass sich jetzt keiner mehr dafür interessiert. Es ist auch ein Narrativ, was gestreut wird, weil wir weltweit einen Hochlauf haben. Also das heißt, es wird das, was an Energiekapazitäten weltweit zugebaut ist, ist fast nur erneuerbar. Also es werden kaum mehr fossile Kapazitäten zugebaut. Also schon noch in China mit ein paar Kohlekraftwerken etc. Aber das steht in keinem Verhältnis dazu, was an Windkraft, also Windparks, Solarkraftwerken, Geothermie, Batteriespeichern etc. zugebaut wird. Das sind unfassbare Dimensionen. Das heißt, in ganz vielen Ländern bricht sich diese Energiewende, also gibt es einen Durchbruch dieser Energiewende aufgrund eben von auch betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Gründen, weil erneuerbare Energien also wahnsinnig günstig sind und weil sie eben dieses Death Valley, was man so hat bei neuen Technologien, die quasi entwickelt werden und dann rentieren sie sich nicht, dann gehen sie erstmal wieder runter, weil das schon durch ist. Also wir haben einen Hochlauf von diesen Technologien und Ökonomen und Politiker und Politikerinnen und Unternehmer aller Welt wissen, also wir haben es auch gerade gehört mit den Solarpaneele aufs Dach packen, ist überhaupt nicht mehr die Frage. Natürlich ist das das Beste, natürlich rentiert sich das und das wissen im Grunde alle. Und ich bringe mal so ein ganz schönes Beispiel, also selbst FDP-Politiker und FDP-Politiker in der letzten Energiekrise, als sie dann gefragt wurden, was sie denn zu Hause für eine Heizung waren, haben sie teilweise gesagt, dass sie eine Wärmepumpe haben. Also diese Logik ist, die ist einfach nicht mehr zu leugnen. Und das, glaube ich, ist anders als in anderen Rollback-Situationen in der Geschichte, ne? Dass wir hier einfach so überzeugende Argumente haben, dass es wirklich zwar einen ideologischen Rollback gibt, ne? Aber der ist so ideologiegetrieben, dass er sich auch gegen diese volkswirtschaftliche Logik, dass er die nicht aufhalten kann, glaube ich.
Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Also ich sehe die Sache nicht ganz so optimistisch. Wenn Sie mehr Energie erzeugen, rentabel oder nicht rentabel am Anfang, wird der Gesamtenergieverbrauch steigen, weltweit. Wenn Sie allein dran denken, was für Energien, meinetwegen mit elektrischen Speichern, gespeichert werden können. Dafür wird aber der Aufwand für neue Technologien, brauche ich nur an diese großen Datencenter denken, KI und so weiter und so fort, der Energieverbrauch wird nicht sinken. Deswegen sehe ich das nicht so optimistisch, dass wir mit Solar und mit Windkraft einen wesentlichen Umschwung erreichen werden. Es wird einfach nur mehr verbraucht werden. Und dann bin ich deswegen auch nicht so optimistisch. Die Akzeptanz ist in meinen Augen stark abhängig von dem Amortisierungszeitraum. Wenn Sie dran denken, man hat das dann der Industrie ja meistens untergeschoben. Warum soll ich mir einen neuen Kühlschrank kaufen? Der spielt sowieso keine so große Rolle. Oder irgendwas anderes Neues. Für die Industrie ist das gut. Die müssen was produzieren. Aber wann hat sich denn das für den Einzelnen, das können Sie auch für die ganze Betriebe runterbrechen oder hochbrechen, amortisiert? Ich bin nicht der Meinung, dass sich das so schnell amortisiert, wie Sie da sagen. Wenn Sie irgendetwas kaufen, weil es kaputt ist, da ist die Akzeptanz groß, dann kaufe ich mir wirklich was Sinnvolles, was sparsamer ist und sowas. Aber ich kaufe mir doch keine Waschmaschine, wo sowieso der Energieverbrauch durch das Aufwärmen des Wassers entsteht und nicht durch eine bessere Waschmaschine oder einen Kühlschrank, der besser isoliert ist. Das sind ja Peanuts verglichen damit, was ich bezahlen muss für ein neues Ding, was ich eigentlich nicht unbedingt brauche. Bei Reparaturen nicht mehr möglich, ist ja auch bestimmt der Industrie geschuldet, dass manche Dinge eben dann nicht mehr repariert werden können und auch nicht sinnvoll ist. Da ist die Akzeptanz groß. Aber von vornherein etwas Neues mir anschaffen, was weniger Energie verbraucht, aber das rechnet sich aus den 10 Jahren oder in 5 Jahren, es hängt ja vom Produkt ab. Deswegen bin ich da nicht so optimistisch, dass das so schnell gehen wird, weil die Akzeptanz nicht so da ist und der Energieverbrauch auch durch die modernen Energieerzeugungsmethoden nicht unbedingt sinkt.
Also ich teile Ihre Analyse. Wenn ich es betriebswirtschaftlich betrachte und nicht Geld im Überfluss habe und mir Geräte aufgrund des Klimaschutzes kaufe, das überall A3+ hat, das haben die meisten nicht, das Geld, um so selbst schnelleren Beitrag zum Klimaschutz zu machen. Wenn ich das also betriebswirtschaftlich, gerade im Gewerbe oder in der Industrie, aber auch die Kommune mit ihren Betrieben. Ich bin nun auch Ortsteilbürgermeister, ich bin auch in vielen Gremien dieser Stadt, auch im Stadthaushalt mit diesen ganzen Dingen beschäftigt, Gebäudesanierung und solche Dinge. Wenn wir den einzelbetriebswirtschaftlichen Gegebenheiten unterliegen, wie die Spielregeln derzeit sind, wird es auf die Schnelle keine Energiewende geben. Natürlich haben wir den 90er Jahren, seit dem ersten erneuerbaren Energiegesetz, wo viel Subvention, aber im Vergleich zur Atomsubvention, die wir ja auch hatten, fast nichts. Also es waren 30 Milliarden, glaube ich, bisher für die Erneuerbaren. Also es ist schon ein rasanter Anstieg technologisch und auch ein Preisverfall in der Herstellung oder Preiseffizienz in der Herstellung von bestimmten Techniken hat stattgefunden. Aber insgesamt liegen wir, und Energie ist nicht nur Strom, ist die Herstellung von Kraftstoffen, von Schmierstoffen, ist das Heizen, Prozesswärme. Wir liegen derzeit erst bei 25% unseres Gesamtbruttoenergiebedarfs, aber eigentlich müsste man ja netto, weil bei der Verbrennung wird die Hälfte des Energiebedarfs ja in Wärme umgesetzt. Wir liegen erst bei 25% erneuerbaren Energien über alle Bereiche hinweg. Und Paris, so schön es war und ist, an den Klimazielen, da können sich alle erfreuen und Gott sei Dank haben wir uns Ziele gesetzt. Aber der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat uns 2024, also vor 2 Jahren schon gesagt, Unser CO2-Budget für Deutschland ist aufgebraucht. Das heißt, die 1,5 Grad können wir gar nicht mehr erreichen. Jetzt geht es darum, dass wir tatsächlich jedes Zehntel darüber hinaus nicht erreichen. Möglichst 1,75 nicht. Und dazu müssten wir viel, viel schneller werden. Und das geht eben nicht betriebswirtschaftlich individuell mit den alten ökonomischen Abschreibungsregeln und solche Dinge. Wir versuchen, das Problem der Industriegesellschaft mit auch ihren ökonomischen Spielregeln auf neue Technologien und neue Marktverhältnisse und andere Verhaltensveränderungen, die bewirken müssen, die wir natürlich durch soziale Akzeptanz bewirken müssen, aber auch durch Verbote. Das sage ich ganz ausdrücklich, um Ihren zweiten Punkt aufzugreifen. Wenn alle Menschen 8 Milliarden, demnächst 10, moralisch auch das Recht haben, den Wohlstand, den wir in Europa, in Amerika, hoffentlich nicht, aber so im Durchschnitt OECD-Ländern erreichen wollen, dann brauchen wir Ressourcen, Energie, die die Welt gar nicht hat. Den Erdoverschuss-Day, den wir jedes Jahr eher haben, immer im Mai jetzt schon, den halten wir auf der Welt nicht durch. Wir haben nur diese eine Welt. Und das Umweltbundesamt sagt uns, von der 16 Tonnen Ressourcengesellschaft, die wir sind, müssen wir auf die Hälfte zurück. Das heißt, es ist nicht nur eine Dekarbonisierung einzureichen, sondern auch eine Dematerialisierung. Und das heißt Postwachstum. Und die Gesellschaft muss demokratisch erstmal erfunden, erdacht werden und funktionieren. Auf demokratischen Wege. Und daran arbeiten wir als BUND. Es ist nicht so leicht, diese demokratische Gesellschaft, plurale Gesellschaft, in eine Postwachstumsgesellschaft umzuwandeln. Da müssen wir alle mitnehmen, dass wir dann nicht persönlich vielleicht ja, aber dass ich dann oder wir mit der Marktwirtschaft und alles regelter Markt, vielleicht auch gesteuerter Markt, Ordoliberalismus, damit kommen wir nicht weiter, glauben Sie mir.
Es gibt enorme Effizienzgewinne in den letzten 30 Jahren. Das kann man einfach nicht, also vor allen Dingen bei vielen Geräten. Und es ist ja nicht so, dass man, wenn ein neues Gerät auf den Markt kommt, sofort alle das Gerät kaufen müssen, sondern wenn Ihr Kühlschrank kaputt geht, können Sie sich jetzt einkaufen, der eine hohe Energieeffizienzklasse hat. Und es wird auch mittlerweile von der EU halt eben ausgewiesen, welche Effizienzklasse. Und das ist schon, hat sich verbessert, da ist eine gewisse Transparenz da. Also man muss auch mal die Fortschritte sehen, finde ich. Das ist vielleicht alles nicht ausreichend, aber es gibt jetzt die Möglichkeit. Und die heutigen Kühlschränke sind halt mit denen von den 80er Jahren vom Stromverbrauch überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Und das sind schon auch Fortschritte. Ähnlich ist das ja auch mit den Heizungen, ne? Also niemand sagt, dass sie jetzt sofort ihre Heizung da unten rausreißen sollen. Aber wenn sie kaputt geht, dann baut man sich möglichst eine Wärmepumpe ein. Und das wiederum rentiert sich, weil die Gaspreise eben steigen, ne? Und dann ist zwar quasi mehr Strom verbraucht, sie ist aber effizienter als der Verbrennungsprozess von Gas, weil das Gas muss importiert werden etc. pp. Und hat viel Abwärme und so weiter. Bei vielen Sachen sind erneuerbare Energien auch einfach effizienter, weil sie quasi eins zu eins die Energie auch umsetzen. Und diese ganzen, das hatten wir auch schon, Abwärmeprozesse und ein Verbrennungsprozess geht einfach bis zu 60% der Energie einfach verloren. Und dieses Problem haben wir bei erneuerbaren Energien beispielsweise nicht, bei Elektroautos etc., ne? Ich will nicht sagen, dass alles tippitoppi ist, aber ich würde schon sagen, dass es auch wirklich gerade bei Energieeffizienz auch von europäischer Ebene und leider nicht mehr von der Bundesregierung, aber von der Vorgängerregierung auch Ansätze gab, dieses Thema stark zu fördern. Wo es einen absoluten blinden Fleck gibt, und da stimme ich dem Herrn vom BUND wieder zu, ist alles, was mit Suffizienz zu tun hat, also das heißt mit Konsumeinschränkungen, das ist absolut ein Tabu in der Gesellschaft. Da bin ich total d'accord. Also dass wir uns alle überlegen, okay, macht uns Konsum wirklich glücklich, brauchen wir wirklich so viele Produkte, brauchen wir irgendwie ständig neue Klamotten etc. Das ist einfach so ein Thema, genau so ähnlich wie das Privatauto, was irgendwie nicht angefasst werden darf. Und da bin ich auch dafür, Debatten zu führen. Und das finde ich auch wichtig, weil, wie Sie auch richtig sagen, Grenzen des Wachstums, die Ressourcen weltweit sind einfach begrenzt. Und ich denke, wenn wir eins zu eins also Verbrennerautos durch Elektroautos weltweit ersetzen, plus noch also die ganzen Schwellen- und Entwicklungsländer, die auch noch mehr Autos pro Kopf bekommen werden, Stichwort China, das ist halt eine wahnsinnige Flut von Lithium-Batterien, die wir dann brauchen, die wir auch alle wieder recyceln müssen, oder dann gibt es riesige Müllhalden mit diesen Batterien und so weiter. Sie kennen diese Probleme. Und das ist natürlich ein Problem, das müssen wir adressieren. eben die Suffizienzdebatte und vor allen Dingen auch die Kreislaufdebatte. Und das ist also Kreislaufwirtschaft, das heißt eben, was machen wir danach mit den Batterien? Ne? Können wir sie vielleicht noch ein zweites, drittes Leben? Können wir sie zerlegen? Ich war in so ein bei Betrieben gewesen, die das jetzt schon versuchen, Batterierecycling beispielsweise, und die versuchen, diese ganzen seltenen Erden aus so einer Batterie, die quasi am Ende ihrer Lebenszeit angekommen ist, wieder rauszuholen, um sie wieder zu verwenden, was ja absolut Sinn macht, weil wir quasi in Deutschland ja auch keine seltenen Erden haben. Genauso wenig wie wir Öl und Gas hier haben, haben wir diese seltenen Erden nicht. Und deswegen sollten wir das, was wir haben, hier halten mit so einer Kreislaufwirtschaft. Das sind Ansätze, über die muss auf jeden Fall mehr gesprochen werden, nämlich der Chor.
Jetzt die Frage.
Ja, ich war sehr dankbar für Ihren Beitrag, Herr Berdanski, weil die ein bisschen Ernst in die Diskussion hineinbringt. Also das zunehmende Überschreiten des ökologischen Fußabdrucks um das 3- bis 4-fache in Deutschland, weltweit 2- bis 3-fache. Welterschöpfungstag zeigt eindeutig, dass der materielle Verbrauch viel zu hoch ist, dass das für unsere Erde einfach nicht erträgt. Das geht vom Baum. Haben mir also sehr viele Fachleute deutlich gemacht. Und dies in ernster Lage werden wir nach meiner Meinung nicht bewältigen, wenn wir unser Wirtschaftssystem auf Wachstum und Wohlstand weiter so fahren. Und zwar politisch, ökonomisch und im Wohlstandsbegehren der Menschen. Ich plädiere sehr für die Einsicht. Am Anfang wurde ja die Einsicht als das Entscheidende gesagt. Für mich ist auch die Einsicht der Menschen die entscheidende Brücke. Bloß die Einsicht allein reicht nicht. Jedenfalls bei vielen reicht sie nicht. Das wissen wir, glaube ich, alle. Da ist ihnen das eigene Wohl und viel wichtiger als das Gemeinwohl. Deswegen müssen, das haben Sie auch gesagt, wirklich Gesetzgebung mit Verboten hin politisch durchgesetzt werden. Das freilich geht nur, wenn auch bei den politischen Parteien, politischen Machtträgern eine Einsicht da ist, dass sie von den alten Wachstumsprämissen runter müssen. Wobei ich unter Wachstum jetzt das materielle Wachstum meine. Nicht das sozial-ethische, kulturelle Wechsel, sondern das Wachstum des ständigen Mehrverbrauchs an materiellen Ressourcen und Energien.
Hier drüben gab es noch eine Frage.
Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass es auf individueller Ebene nicht funktioniert. Also ich rette nicht die Welt dadurch, dass ich mal mit dem Fahrrad fahre, mit meinem Stoffbeutel einkaufen gehe. Aber wahrscheinlich auch nicht, wenn Unternehmen XY Solarpaneele aufs Dach pflastert. Alleine, das reicht wahrscheinlich auch nicht. Und Sie haben ja gerade schon so schön gesagt, Ihnen fehlt irgendwie die Fantasie, wie so eine Postwachstumsgesellschaft aussehen könnte. Deswegen versuche ich es jetzt mal mit der Wunderfrage. Wir stellen uns mal vor, wir spulen jetzt mal 1-2 Jahre nach vorne und wir haben es irgendwie geschafft. Die Klimawende war irgendwie erfolgreich, wir haben die Kurve gekratzt. Was würden Sie sagen, vielleicht auch von Ihnen allen, vielleicht haben Sie da auch verschiedene Vorstellungen, wie sieht das Leben dann aus? Was hat sich verändert und vor allem, was waren auf dem Weg dorthin so die wichtigsten Wendepunkte?
Ja, ich bin jetzt auch dann bringeschuldpflichtig, was wir bisher dazu erarbeitet haben. Also ich empfehle jedem natürlich auf unsere B&D-Webseite zu gehen, um das, was ich hier ganz grob darstelle, natürlich auch dort durch unsere Positionshefte nachzulesen. Und ich kann Ihnen ein Büchlein, das habe ich jetzt nicht dabei, ein Büchlein empfehlen, das hat nicht der B&D geschrieben. Eine Zukunft für alle, heißt die Überschrift, von Leuten, die sich professionell als Wissenschaftler mit einer anderen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Und die ist immer noch demokratisch. Das ist die Voraussetzung. Liberale, plurale Demokratie und möglichst viel Freiheitswillen des Einzelnen ist Bestandteil der Axiome sozusagen für die zukünftige Gesellschaft. Aber sie sieht ganz anders aus. Es ist eine Infrastruktur vorhanden in der Mobilität, die in etwa so aussieht, dass wir nur noch 10% individuellen Verkehr haben, also das eigene Auto. Und natürlich dann elektrisch. 90% wird öffentlicher Nahverkehr sein. Im Halbstundentakt durch jedes Dorf. In der Schweiz übrigens schon Realität für den Teilbereich. Aber die fahren da genauso viel Auto parallel dazu zu einem tollen ÖPNV wie hier in Deutschland. Also da muss das Verhalten dann noch ein bisschen mehr gesteuert werden, als nur eine gute Infrastruktur darzustellen. Alle Gebäude sind Passivhäuser und brauchen keine Energie mehr. Eher manche, die Neubauten, werden sogar Plushäuser sein und erzeugen Energie. Ich weiß, was das bedeutet an Investitionen und an Veränderungen selbst im Gebäudebestand. Aber es geht nicht anders. um klimaneutral zu werden. Und wir werden mit ganz anderen Baumaterialien die Neubauten bauen. Wir werden wieder nicht ins Mittelalter zurückgehen, sondern wirklich mit Hochtechnologie werden wir trotzdem Fachwerkhäuser mit Strohballenfüllung haben. Und solche Dinge gibt es in Ansätzen. Selbst in Weimar steht so ein Gebäude, kann man sich im MDR Regionalmediathek sich angucken. Also rein technisch ist alles vorhanden. Ökonomisch sind die Spielregeln noch nicht da von der Bundesebene. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und deswegen wird ein großes Steuerungselement sein, alle, die noch fossil leben wollen, die werden durch Preise gesteuert. Da liegen die Steuern drauf. Der CO2-Handel oder der Zertifikatshandel, die CO2-Steuer und. Das fossilfreie und fossil oder überhaupt materialarme Leben, das werden Billigprodukte werden. Also es ist selbstverständlich in Zukunft nicht mehr durch die Regale zu gehen und gucken auf die einzelnen Etiketten, ist das nun gesund oder nicht gesund? Nein, das Teure wird gekennzeichnet sein oder das Ungesunde wird gekennzeichnet sein und sehr teuer. Und wir werden mehr soziale Gleichheit haben müssen. Eine Gesellschaft, die so ungleich ist, wobei in Deutschland geht es immer noch. Amerika und in der Welt als Ganzes, wo, sag ich mal, 10% der Bevölkerung 50% des Vermögens der ganzen Weltbevölkerung hat. Wenn das nicht geändert wird, funktioniert keine sozial-ökologische Transformation. Denn sie müssen auch über die finanzielle Ausstattung, Ressourcenausstattung des Einzelhaushaltes, müssen sie das zukünftige Erdenleben und beschützende Erdenleben auch unterstützen. Dass das gegen Interessen von Superreichen geht, aber bitte auch gehobene Mittelschicht. Auch ich habe als ehemals Gutverdiener, mir hätte man 500.000 Euro mehr Steuern abziehen können. Warum nicht? Ich hätte nicht so viel sparen können und fürs Alter drei Häuser vorsorgen und all so ein Quatsch. Das ist zwar systemkonform gewesen im jetzigen System, aber sowas werden wir in Zukunft auf der gesamten Welt, wenn man das verallgemeinern will, mit ethischen Grundlagen, nicht mehr möglich sein. Das hört sich nach Revolution an. Nein, ich versuche durch Überzeugung. Wir müssen es ausarbeiten, wir müssen es verschriftlichen, wir müssen in die Diskussion gehen und wir müssen politisch den Willen haben, derjenigen, die jetzt Privilegien noch nutzen, auch hier von uns einige, dass wir sagen, so können wir nicht weiterleben. Wir müssen andere Verhaltensspielregeln, Institutionen nennt man das in der Soziologie, wir müssen andere gesetzliche Grundlagen schaffen. Und das natürlich nicht nur Deutschland, sondern lass uns das mal in Europa machen. Die Energiewende oder auch alle anderen Wenden werden wir nicht in Deutschland alleine, sondern ich wäre schon froh, wenn Europa als großer Wirtschaftsraum gegen die anderen Diktatoren und Autokratien stehen wir im Wettbewerb. Aber lass uns in Europa vorangehen. Deutschland alleine schafft das auch nicht.
Also ich tue mich schwer damit. Also ich glaube auch nicht, dass in ein paar Jahren, also dieser Zeithorizont war doch sehr eng. glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es hängt halt viel davon ab, welche Regierungen wir hier haben werden, inwiefern sich die Energiewende oder auch und damit verbundene Gesetze irgendwie durchsetzen. Wenn wir eine Radikalisierung der CDU jetzt gerade haben oder Richtung AfD, sehe ich das alles überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben halt, also ich sehe halt immer diese Gegenseite, die versucht, das halt gerade massiv auszubremsen. Und deswegen weiß ich nicht, ob es so, also ich teile viele von dem, was sie gesagt hat, das ist ja alles vernünftig. Aber ich weiß nicht, ob man halt auch die Energiewende nicht mit diesen ganzen Anforderungen auch ein bisschen überfrachtet. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fehler, den vielleicht auch die Klimabewegung gemacht hat, eben das gesamte Übel der Welt da rein zu projizieren und das jetzt lösen zu wollen mit der Energiewende. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das strategisch so schlau ist, weil es eben viele Leute vielleicht auch abschreckt und sagt eben, oh, nee, ist jetzt utopisch und das müssen wir jetzt hier alles ändern auf einmal. Und ich glaube, das ist eine gewisse Überforderung. Auch wenn ich viele Sachen, wie gesagt, persönlich für sehr vernünftig halte, die sind ja auch durch die Wissenschaft gedeckt etc. Also wenn wir uns das paradiesisch ausmalen, also eine Innenstadt, in der keine Autos mehr fahren, also die autofrei ist, wo die Kinder nicht mehr Gefahr laufen, überfahren zu werden oder die schadstofffrei ist, die Luft ist besser und wir ernähren uns gesund und so weiter. Das sind ja alles tolle Sachen. Aber und dann aber noch die soziale Ungleichheit reinzupacken, und ist ja nicht so, dass ich das nicht alles lösen wollen würde, aber die Frage ist wirklich, ob man das ganze Thema damit überfrachtet. Das heißt nicht, dass ich das in viele Sachen nicht teile, aber es ist der Boden der Erfrachtung. Und vielleicht auch der Ungeduld etc. Und immer mehr fordern. Also ich denke, es ist wichtig, auch die Sachen zu sehen, die ja schon angeschoben sind und in welche Richtung die gehen. Und ich meine, wir haben, also, und das meine ich mit den, ich bin schon über 20 Jahre dabei, Sie ja auch, aber es gibt ja gewisse Fortschritte. Als ich angefangen habe, war, wie gesagt, die Klimaziele so ein moralischer Kompass. Ne? Also konnte man machen, war irgendwie so ein Aktionsplan, konnte man da auch nicht machen. Auf europäischer Ebene gab es das schon mal gar nicht. Ne? Und jetzt ist das sowohl auf europäischer Ebene als auch auf deutscher Ebene Gesetz. Also wir sind da quasi in ganz vielen Strukturen drin. Also beispielsweise Emissionshandel 1, Emissionshandel 2, Effort Sharing. Also es gibt ganz viele Regelungen, die sind einfach da, und die kann auch nicht eine deutsche Regierung nicht einfach so wegwischen. Und das merken wir jetzt. Also es wurden wahnsinnig viele Pfeiler schon eingeschlagen. Und die Sache ist, dass in den 30er Jahren muss das halt wirklich anfangen zu greifen. Und in den 30er Jahren werden wir sehen, ob die Grundsteine, die wir jetzt gelegt haben bei der Energiewende, ob die dann wirklich quasi fruchten und ob es dann losgeht im Grunde. Und jetzt will ich auch nicht technikverliebt klingen, aber ich glaube schon, dass ich vertraue, glaube ich, eher gerade in diesen technischen Hochlauf der Erneuerbaren als in die Einsicht von Politikerinnen und Politikerinnen oder von der Bevölkerung, dass sie jetzt ihr Verhalten ändern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen realistischer. Das heißt also, wenn Elektroautos günstiger werden, wenn Wärmepumpen günstiger werden oder wenn es auch Angebote gibt, nicht nur für Leute, die ein Haus besitzen oder die Auto fahren, sondern quasi auch Leute, die, also wie ich, kein Haus oder kein Auto haben, und dann es auch Angebote gibt, für die quasi Energiewende aktiv zu gestalten oder in Bürgerinitiativen Bäume pflanzen und das Viertel schöner machen, weiß ich. Ne? Also irgendwas, was ihr Leben und ihr Wohlbefinden steigert, dann, das sind Anreize, die Leute dann am Ende, also die Energie wieder anschieben und gleichzeitig den Leuten auch was bringen. Und ich glaube, in die Richtung müsste man denken.
Herr Bogucek.
Ja, eine ganze Menge an Stoff zu beantworten. Das möchte ich auch gerne tun. Erstmal der Herr hier hinten, vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte die mal so beantworten. Sie haben gesagt, weniger Wohlstand. Also ich habe zwei kleine Kinder und ich hoffe doch, dass sie mindestens den gleichen Wohlstand haben, wie ich genießen durfte, oder vielleicht sogar mehr. Wie wir diesen Wohlstand definieren, da bin ich gerne bereit, darüber zu sprechen. Aber ich wünsche uns allen nicht weniger Wohlstand, sondern gleichen Wohlstand. Über die Rahmenbedingungen, wie Wohlstand dann zu definieren ist, können wir uns gerne unterhalten. Das zweite Thema, Sie haben gesagt, da müsste der Gesetzgeber dann durch Gesetze eingreifen. Wir waren uns ja einig, wir machen das auf einer demokratischen Basis. Das heißt, ein Gesetzgeber, der die Macht hätte, diese Gesetze zu veranlassen, basiert dann auf einer gesellschaftlichen Grundlage schon, die dann schon da ist, würde die Gesetze sowieso dann obsolet machen, aus meiner Sicht. Dann haben wir diesen Wandel schon in der Gesellschaft tief verankert, und der kommt ja auch immer mehr in der Gesellschaft an. Und ich glaube nicht, dass sie das über ein diktatorisches System durchsetzen wollten. Aber dann haben wir eben schon diesen Konsens, dass wir hier was tun müssen. Und ich glaube, der ist auch in breiter Masse da. Über das Wie sind wir uns uneinig. Dann möchte ich gerne auf die Dame eingehen mit zwei Sachen. Jetzt bin ich überzeugter Christ und glaube schon, dass unser Handeln nicht bedeutungslos ist, und jeden Beitrag, den ich als Christ oder als Mensch leisten kann, dass es unserer Gesellschaft, unserer Umwelt, unserem Haus, das uns anvertraut wurde, besser geht, natürlich wertvoll und sinnvoll ist. Und insofern kann ich Sie nur einladen, ja, machen Sie weiter so. Ihr Beitrag ist wertvoll und Ihr Beitrag ist sinnvoll und keineswegs bedeutungslos. Und das glaube ich auch für die Unternehmen, die ich vertrete, dass sie einen Beitrag dazu leisten. Und wenn viele einen Beitrag leisten, wird es am Ende gut. Zu der Vision möchte ich gleich nochmal kommen. Ich möchte noch einen Abstecher machen. Sie haben gesagt, es wird dann der Preis regeln. Und da möchte ich zur Vorsicht warnen, weil die Klimakrise wenden wir die Lösung dieser Krise jetzt schon ab auf die Ärmsten der Armen hier auf der Welt. Und das darf uns nicht passieren. Das halte ich für eine ganz fatale und große Gefahr, dass wir hier abbiegen und nur noch die Reichen können sich ein unklimabewusstes Handeln sozusagen erlauben und die ausbaden werden es die Armen auf der Welt. Das halte ich sozial nicht für tragfähig und nicht gerecht. Wo ich Ihnen recht gebe, wenn wir beim Beispiel Erdgas bleiben, das wird sich von alleine regeln, da wird auch der Erdgaspreis gar nicht das Problem sein, weil wenn immer mehr Erdgaspumpen haben, wird es immer weniger Erdgas geben, was durch unser Netz durchläuft. Das zu warten und zu pflegen ist sehr teuer und das wird dann Anreiz genug sein, die nächste Heizung dann als eine Wärmepumpe zu machen oder was es dann gibt. Auch da gibt es ja immer wieder weitere Entwicklungen. Und zur Vision, egal in welchem Zeitraum wir das jetzt sehen, ich bin davon überzeugt, dass zwei Sachen in unserer Gesellschaft passieren. Die jungen Menschen, die jetzt nachkommen, haben ein sehr feines Gespür für Werte und wissen, wie wichtig die in unserer Gesellschaft sind. Und die kriegen immer eine größere Bedeutung und werden auch wieder aktiver unser Leben und Handeln bestimmen. Da bin ich überzeugt, dass es über unsere Jugend, die nachrutscht, wieder mehr im Fokus und Zentrum kommen wird. Das setze ich eine ganz große Hoffnung hier auch rein. Und wir werden es durch Technologien dann schaffen, dass wir eine vernünftige Klimabilanz halten werden und gleichzeitig einen Wohlstand, der es allen auf der Welt ermöglicht, ein ausgewogenes Leben zu führen.
Ich darf vielleicht eine Ergänzung machen, dann haben Sie mich möglicherweise falsch verstanden. Ich habe ausdrücklich gesagt, soziale Gleichheit ist herzustellen, bevor wir durch andere Preissysteme bestimmte Dinge machen. Natürlich müssen die Armen auch einen Kühlschrank sich kaufen können. Oder wenn sie es nicht können, von der Sozialhilfe leben, dann stelle ich denen das als Staat zur Verfügung, um die Energiewende auch in dem Bereich zu schaffen. Also soziale Gleichheit, und das heißt nicht Gleichheit für alle, und wir sind nicht alle gleich, und Einkommensunterschiede und Vermögensverhältnisse und Unterschiede wird es dann auch immer noch geben, aber nicht so krass, wie wir es zurzeit haben. Das ist als eine der Voraussetzungen für eine Transformation. Und manchmal hört sich das so an, als ob unsere Wege gegeneinander stehen. Natürlich wird auch Technologie notwendig sein und Effizienzsteigerung und auch Vorbildfunktion. Kommen Sie mal in meinen Ortsteil, in dem ich was zu sagen habe, ein bisschen was zu sagen habe. Da zeigen wir ja den Menschen, dass man auch den Grünraum ganz anders gestalten kann, um die Hitzetage zu ertragen. Ich habe jetzt nur noch einen Schritt weiter möglicherweise als die Greenwashing oder die Green New Deal Leute, zu denen ich Sie jetzt beide mal zähle, ohne das zu diskriminieren. Nein, wir müssen runter von unserem materiellen Anspruch. Und der Wohlstandsbegriff im Vergleich zu früher lebe ich jetzt mit einem Drittel meines Einkommens. Der Rest kann gespart werden oder ich spende das an irgendwelchen Stiftungen hier auch in Erfurt. Man kann mit weniger materiellen Dingen auskommen und trotzdem ein befriedigendes, glückliches Leben führen, weil es ein bewusstes, anderes Leben ist. Dazu muss man allerdings sich Wissen aneignen, dazu muss man diskutieren, dazu muss man nicht moralisieren, aber da erwarte ich natürlich von der Politik, dass sie das System, die Spielregeln ändern. Ist natürlich schwierig, wenn wir eine Partei haben, weltweit die Bewegung, aber auch bei uns und hier in Thüringen und in Sachsen-Anhalt leider noch stärker als oben in Schleswig-Holstein. Da regieren also Grüne und Schwarze halbwegs vernünftig. Wenn es eine Partei gibt, die sagt, es ist alles Quatsch, es gibt den menschengemachten Wandel nicht und unser Wohlstand, was macht denn die 2% der Weltbevölkerung, ist doch ein Peanuts und die anderen machen auch nicht mit. Wenn ich solche Parteien habe, die demokratisch auch zugelassen sind und der bequemere Teil der Menschen bei uns und auch der Unternehmer glaubt, ich will mich ja auch nicht verändern, dann wähle ich die. Ja, dann können die Mehrheit kriegen mit einem Hinweis, dann wandere ich aus, dann bin ich nicht mehr in Thüringen.
nochmal zu meinem, nicht Pessimismus, aber doch, nicht, dass ich nicht so optimistisch bin. Sie sagten, 10 Millionen verbrauchen ja dann auch mehr Energie. 10 Milliarden, richtig. Das ist also, und die Ungleichheit, wir haben. Sie haben ja nicht die Möglichkeit, solche großen Länder wie China, jetzt ist es ja sogar Indien und ähnliche, denen zu verbieten, es nicht zu ermöglichen, nur annähernd das Lebensniveau wie in Europa zu bekommen. Wie das Problem gelöst werden soll, ist mir völlig schleierhaft. Außerdem hat zum Beispiel unser Kanzler sogar nochmal gesagt, das Argument ist nicht falsch. 2% der CO2-Ausstoß kommt aus Deutschland. So, außer einer Vorbildwirkung kann Deutschland hier überhaupt nichts bewirken. Gell? Eine Vorbildwirkung. Das ist ehrenhaft und gut, aber ich glaube auch nicht, dass die Vorbildwirkung so gerne angenommen wird. Aber auf jeden Fall, wie wollen Sie das Argument widerlegen?
Ich habe für Erfurt, um mal auch konkret zu machen, wir haben hier den Klimaentscheid. In der schlimmsten Energiepreiskrise, als die Ukraine überfallen worden sind, haben wir hier die Unterschriften gesammelt und auch zustande gebracht, dass ein Klimaentscheid, das heißt ein Bürgerbegehren, positiv ausgegangen ist. Mit der Verhandlung aller Fraktionen außer der AfD. Da ist jetzt ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Erfurt erarbeitet worden, an dem wir fachlich mitgearbeitet haben und in der Umsetzung uns auch immer noch in die Pflicht genommen haben. Also das führt jetzt zu weit weg. Man kann als Einzelner schon auch Systemveränderung in Form von Reform. Ich bin ja hier kein Revolutionär. Von Ideen und Gedanken kreativ und ich habe das Ende auch im Kopf. Aber weiß, dass ich es alleine ja gar nicht hinkriege. Ich muss doch die Menschen mitnehmen und die Politiker treiben, die nicht wollen.
Frau Götze, vielleicht das letzte Wort von Ihnen. Wie kann man das Thema kommunikativ so angehen, dass man möglichst viele mitnimmt?
Grundsätzlich denke ich, ist es eigentlich jetzt der beste Zeitpunkt, weil jetzt, also noch nie wie jetzt, also wie gerade jetzt in diesem Moment, in den letzten 6 Wochen, sind uns diese Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen so klar geworden. Und ich glaube, das ist, also für mich als Journalistin, ich habe noch nie, also ich habe schon vorher drüber geschrieben, aber noch nie so viel drüber geschrieben, weil ich denke, jetzt ist der Moment, also wenn nicht schon 2022 der Moment war, wo alle verstanden haben, ah, wir müssen das Gas ja importieren, dann wäre jetzt der Moment zu verstehen, dass wir Gas und Öl fast zu 100%, also 95% und 98% importieren müssen und dass Deutschland und auch, übrigens auch auf Ihre Frage, Deutschland ist Teil der Union, Europäischen Union, die zusammen Gesetze und Verordnungen machen, also auch da geht es weit über diese 2% hinaus. Genau, und es geht um diese Abhängigkeit und nie war den Europäern, den Deutschen das so klar, glaube ich, weil es eben diese Vorkommen hier nicht gibt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied auch, den wir haben zu den Vereinigten Staaten. Und da habe ich auch das Gefühl, dass unser Kanzler, wie Sie gerade so schön gesagt haben, auch das irgendwie ist das ist irgendwie noch nicht so auch richtig angekommen und auch nicht bei Frau Reichel, die ja denkt, wir fordern jetzt hier auch noch ein bisschen mehr Gas. Wir wissen, dass auch die Vorkommen, also die wir hier in Deutschland haben, absolut nie ausreichen werden, um auch nur einen kleinen Anteil von dem zu decken, was wir hier gerade an Gasverbrauch haben. Das heißt, der große Unterschied zu Petrostaaten wie den USA beispielsweise, den Golfstaaten, ist, wir haben diese Ressourcen hier nicht. Und wir können nur die Energie oder sollten die Energiequellen nehmen, die wir nicht importieren müssen. Und das ist halt Wind, Sonne, Geothermie etc. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, das wirklich zu kommunizieren. Und ich glaube, sehr, sehr lange ging das in den Augen vieler sehr, sehr gut, dass man gedacht hat, ach ja, an der Tankstelle, ich tanke jetzt hier einfach. Und ich hab nie dran gedacht, wo das Öl eigentlich herkommt, ne? Und ich glaube, das ist jetzt schon so ein Erweckungsmoment und vor allem der zweite Moment innerhalb von 4 Jahren. Ne? Also das ist wirklich, ist erstaunlich eigentlich, dass das noch nicht, also es kommt schon an, würde ich sagen, aber je länger diese Krise jetzt dauert in der Straße von Hormus, desto klarer wird das und desto irrer werden auch, also mittlerweile wird ja auch Frau Reich, also wirklich von sehr vielen Seiten, auch von Unternehmerseiten, wirklich als ja fossile Ideologin gesehen, was sie meiner Meinung nach auch ist, weil einfach diese Argumente der Abhängigkeit nicht mehr zu leugnen sind. Und ich glaube, wenn man schon nicht über den Klimaschutz schafft, und ich glaube, das wurde nicht so richtig geschafft, zu kommunizieren, wie wichtig das ist, weil die Klimakrise eben doch für viele leider noch zu abstrakt ist, obwohl sie schon die Folgen schon so krass zu spüren sind und obwohl wir jährlich tausende Hitzetote haben etc., wissen Sie alles. Aber wenn wir das nicht schaffen, über den Klimaschutz zu kommunizieren, dann doch bitte über diese Abhängigkeit und über diese Sicherheitspolitik. Ne? Und eine Sicherheitspolitik wiederum ist nichts Grünes, wo ich nochmal dazu komme, wie man es nicht kommunizieren soll. Immer dieses schon sehr rechte Narrativ, Energiewende ist gleich grüne Partei oder links-grün oder so, sondern wie Sie auch sagten am Anfang, sind Physiker oder auf jeden Fall, das ist Physik, das ist Naturwissenschaft. Und Sicherheitspolitik hat nichts mit irgendeiner Parteifarbe zu tun, sondern es sind reale Risiken. Und ich glaube, dass man das einfach entkoppelt von diesen, ja, das Energiewende ist irgendwie Habeck oder, weiß ich nicht, die Linke oder so. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, das zu entkoppeln und das wirklich als, ja, als das hinzustellen, was es ist. Energiewendepolitik ist auch Sicherheitspolitik. Und ich glaube, über diesen Hebel kriegt man schon mehr Leute, würde ich sagen.
Das war der politische Salon zur Frage, die Energiewende rettet sie uns die Zukunft. Ich war im Gespräch mit Susanne Götze, Journalistin und Autorin, Robert Bednarski, Mitglied des Arbeitskreises Energie des BUND Thüringen und Markus Bogocek, Unternehmer aus Südthüringen. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen, einen schönen Abend wünscht Ihnen Ulrich Böhme.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.